2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Infos mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Dienstag, den 28. Januar 2025. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag. Dabei empfängt der Tabellen 13., das sind wir, den Tabellen 12. Dafür spreche ich, Yannick, mit Robert Götz von der Augsburger Allgemeinen. Moin, Robert.
Hallo, servus, Yannick.
Schön, dass du da bist. Genau, ich habe schon ein bisschen was zu deiner Person gesagt, aber da du das erste Mal da bist, kannst du das ja vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Wie beschäftigst du dich denn allgemein mit dem FCA und ja, was treibst du sonst so in deinem Leben?
Alles klar, also ich war im November 60, bin seit 1992 bei der Augsburger Allgemein und beschäftige mich seit 96 berufsmäßig mit dem FCA, war vorher mit ihm als kleiner Bub mit meinem Vater und meinen Freunden im Stadion. Und seit 96 beschäftige ich mich beruflich mit dem FCA. Hab zwei Kinder, die sind 28, Zwillinge, lebe in Augsburg, bin noch nie beruflich weiter als 60 oder 70 Kilometer im Umkreis von Augsburg tätig gewesen. Zweimal bei Außenredaktionen, aber gefällt mir. Mein Beruf ist auch ein bisschen meine Leidenschaft.
Ich wollte gerade sagen, hast ja quasi so ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht. Dann
kann man sagen, ja.
Und verfolgst jetzt schon sehr lange den FCA. Hast ja wahrscheinlich auch einige Höhen und Tiefen schon mitgemacht.
Ich habe alles mitgemacht. Also die Fahrten über die Dörfer, dann beinahe Konkurs, den Einstieg von Walter Seinsch als Investor, seine am Anfang als Hirngespinste abgetan, Träume von einem neuen Stadion. Dann war das Stadion da, dann haben sie in der zweiten Liga gespielt. Dann war ich in St. Pauli, ja, am Millerntor. Und seit 14 Jahren spielt der FCA jetzt in der Bundesliga. Wahnsinn eigentlich.
Ja, verrückt. Mal gucken, wie lange der FC St. Pauli ihm das nachmachen kann, ob man sich da längerfristig auch etablieren kann. Gut, ganz so lange, wie du den FCA schon verfolgst, wollen wir heute nicht zurückspringen. Ich würde aber trotzdem einmal in den vergangenen Sommer zurückgehen. Ja, mit der Einschätzung erstmal, das ist ja einiges passiert, großer Umbruch im Kader. Erstmal allgemein die Frage an dich, mit welcher Erwartungshaltung bist du denn letzten Sommer in die Saison gestartet?
Also sagen wir, der FCA hat die Saison ja sehr schlecht beendet mit 5 Niederlagen in Folge. Der Klassenerhalt war eigentlich schon sicher. Man hat dann schon ein bisschen, man hat kurzzeitig auch mal Richtung Europa geschielt. Da sind die Verantwortungen ja immer sehr dünnhäutig, wenn man sagt, da wolltet ihr doch hin. Aber man hat schon geschielt, aber dann die 5 Niederlagen haben den FCA relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und wie vorher schon gesagt, ich habe alles mitgemacht beim FCA. Ich weiß, wo er herkommt. Ich weiß auch, so wie er im Ranking steht in der Bundesliga. Für mich ist vor jeder Saison eigentlich das erste Ziel Klassenerhalt. Bloß diesmal sind die Verantwortlichen selbst aus schon ein bisschen in Vorleistung gegangen haben. Sie eine große Umbruch im Kader, man hat verjüngt. Und dann hat man schon die Ansprüche gestellt, dass der FCA als Verein wieder sexy ist und dass man auch wieder attraktiven Fußball spielen will. Und der alleinige Geschäftsführer Michael Stoll hat auch schon mal gesagt, ja, so ab und zu wird man schon mal gern in die Top 10 kommen. Und das war natürlich dann eine Messlatte, an dem sie sich auch messen lassen müssen. Und da war der Saisonstart gerade in der ersten Saisonhälfte mehr als holprig.
Wir sind uns ja zuletzt am 3. Spieltag begegnet, da haben wir bei euch gastiert und ihr habt 3-1 gewonnen. Das war der erste Sieg in der laufenden Saison, nachdem ihr vorher, glaube ich, einen Punkt geholt habt und eine Niederlage einkassiert habt.
Also der Start war 2-2 zu Hause gegen Bremen. Da war ich im Urlaub, aber ich habe mir sagen lassen, es war ein relativ attraktives Spiel. Und dann kam das 0-4 in Heidenheim. Das fand ich dann schon ganz schöner Dämpfer, ja.
Ja gut, der FC St. Pauli ist mit 3 Niederlagen in die Saison gestartet, also wurde da sehr schnell auf den Boden der Bundesliga-Tatsachen zurückgeholt sozusagen. Genau, das war so der Start, bis wir uns das erste Mal begegnet sind. Wie ging es denn dann weiter? Gibt es da Partien, die du besonders hervorheben möchtest, an denen man vielleicht die Leistung des FCA so ein bisschen skizzieren kann?
Also sagen wir klar, das 0-4 in Heidenheim, das war natürlich schon ein Dämpfer und da haben wir auch gesehen, dass es halt nicht von alleine geht. Dann das 3-1 eben gegen St. Pauli war für mich ganz wichtig, weil es einfach der erste Saisonsieg war. Dann, was mir in Erinnerung geblieben ist natürlich das 2-1, der Heimsieg gegen Dortmund, wo man gesehen hat, die Heimstärke des FCA, die war einfach da. Auswärts hat es halt gar nicht knappt und für mich als Berichterstatter waren es eigentlich 2 Spiele, die jetzt in dieser Saison schon haften geblieben sind. Ich war beim 7-6 Pokalsieg nach Elfmeterschießen in Karlsruhe, mhm. ja, mit dem Last-Second-Tor von Ruben Vargas in der Nachspielzeit der Verlängerung, dann das Elfmeterschießen und natürlich jetzt auch der Heimsieg, der letzte mit dem 2-1 gegen Heidenheim, was ja in der ersten Halbzeit relativ tröges Spiel war, aber dann in der Nachspielzeit Pfostenschuss von Heidenheim, Gegenzug, Müller hält und dann Ecke, Kopfball Schlotterbeck, 2-1, Abpfiff. Ich habe aktuell arbeiten müssen, für das war es nicht so gut, aber sagen wir mal, für den FCA und für die Fans, da war ich dann in Tollhaus. Und das waren so die zwei Spiele, die mir wirklich so im Kopf einfach geblieben sind.
Okay, also Heidenheim spielt auf jeden Fall eine entscheidende Rolle dieses Jahr für den FC Augsburg.
Auf jeden Fall, ja. Es war ja der erste, das erste Spiel von Jes Toropor gekommen ist. Das war das erste Spiel in Heidenheim. Da waren sie nach 20 Minuten 2-0 hinten. Da haben wir gedacht, oh, das geht ja gut los. Und dann gewinnen sie das da 5-2. Und vielleicht war jetzt das Heidenheim-Spiel hier auch wieder, das war jetzt der dritte Sieg in Folge. Und man hat schon gesehen, die Mannschaft hat sich nach der holprigen Vorrunde gefestigt, ja. Man hat dann das war ja englische Woche, hat man gegen Union Berlin gewonnen, in Bremen gewonnen und jetzt Heidenheim und jetzt halt am Samstag St. Pauli. Muss der FCA eigentlich nachlegen, ja.
Okay, wie das am Samstag ausgehen könnte, dazu kommen wir später noch.
Ja.
Genau, jetzt sind wir quasi im Hier und Jetzt angekommen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ihr steht aktuell mit 25 Punkten auf Platz 12. Mhm. Relativ ausgeglichene Bilanz, 7 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen. Ja, wenn du mal so ein bisschen noch ins Eingemachte gehst sozusagen, was ist denn dem FCA bisher gut gelungen und wo siehst du noch Verbesserungsbedarf?
Also sag mal, Jes Torup spricht ja immer gern vom offensiven Mindset. Man hat es zu Beginn der Saison auch probiert, also mit frühem Pressen, mit offensivem Spiel und hat dann eine Dicke auf die Mütze bekommen. Das waren, glaube ich, 14 Gegentore in 4 Spielen. Und dann hat man das umgestellt, hat sehr defensiv agiert, hat auch nicht so geklappt und es war nie immer ganz schlechte Phase dabei, nur man hat dann nochmal zwischendurch wieder gegen Dortmund gewonnen, dann hat man daheim gegen Leverkusen 0-2 verloren, gegen VfB 0-1 verloren, kann man verlieren als FCA, ja, aber man hat sich ganz, ganz wenig Torchancen rausgespielt und das war jetzt so in der englischen Woche dann gegen Union Berlin und gegen Bremen hat der FCA wieder mehr gewagt und hat auch einfach gewonnen. Und das war so für mich das Momentum, wo der FCA jetzt ausnutzen muss.
Okay, also man ist auf jeden Fall gerade sehr gut in der Spur mit 3 Siegen in Folge, nachdem man ja im Dezember, glaube ich, fast alles verloren hat. Ich habe zur Vorbereitung auf unser Gespräch heute Morgen eure aktuelle Folge Viererkette, der Podcast von der Augsburger Allgemeinen, gehört. Und da klang so ein bisschen durch, dass es dem FCA nach wie vor schwerfällt, das Spiel zu gestalten. Würdest du da zustimmen?
Ja, das ist so. Da fehlt so das kreative Element im zentralen Mittelfeld, ja, ein Ballverteiler. Und es steht alles noch ein bisschen auf wackeligen Füßen. So mit Z gegen Heidenheim hätte er nach hinten losgehen können und der FCA sucht immer noch so, was ihr Spielsystem ist. Also nicht von der Aufstellung, nicht von der taktischen Ausrichtung, aber wie man es dann auf dem Spielfeld umsetzt. Ja, es hängt sehr viel an Claude Maurice, das ist so der Kreativspieler. Wenn man den aus dem Spiel nimmt, dann wird's schwierig und der FCA hat einfach seine Stärken, wenn er umschalten kann, wenn er schnell nach vorne spielen kann, in die Tiefe, da ist er gut mit Samuel Sende vorne, der richtige Kante, der ist jetzt technisch nicht der Allerbeste, aber er kann seinen Körper einsetzen und das können sie gut. Wo sie Probleme haben, wenn eine Mannschaft tief steht und sie müssen einfach spielerisch zurechtlegen, da fehlt's noch.
Gut, dann wäre das ja vielleicht ein Ansatz, das Wintertransferfenster ist ja noch geöffnet,
ja,
dass man da hätte reagieren können. Einziger Zugang ist aber ein Innenverteidiger bisher mit Cedric Zesiger. 26 ist aus Wolfsburg ausgeliehen.
Schweizer Nationalspieler.
Ja, dann hattest du eben, glaube ich, im Zuge des DFB-Pokalspiels Ruben Vargas schon erwähnt. Der ist weg für reportierte 2,5 Millionen zum FC Sevilla. Ja. Masaya Okugawa ist gegangen. 28-jähriger Linksaußen spielt es in der J-League. Und jetzt kam gestern erst raus, dass Maximilian Bauer zum FCK verliehen wird. Also bisher erst ein offizieller Zugang. Aber wo du schon sagst, spielerische Fähigkeiten, da ist ja ein Name, der gerade so ein bisschen geistert, der auch schon in Augsburg gesichtet wurde.
Ja, Malkin Berisha, also es soll Rückholaktion und sie ist kurz vor der Finalisierung, also ich gehe mal davon aus, dass es heute bekannt gegeben wird, war ja schon Augsburg, also ein Stürmer mit besten Qualitäten, ist ja beim FCA zum Nationalspieler geworden. Will man zurückholen von der TSG 1899 Hoffenheim, ist sportlich unbestritten, wäre es eine Verstärkung, ja, ich spiele jetzt nur im Konjunktiv, aber sagen wir, er hat während seiner Zeit beim FCA schon ziemlich deutlich gemacht, dass der FCA für ihn eigentlich ein Sprung ist zu hören, ja. Und ich bin ein bisschen skeptisch, ob so aufgewärmte Sachen, ob die einfach gut sind.
Ja, nun ist ja auch die Frage, ob die TSG Hoffenheim wirklich so ein höheres Regal dann ist. Da habt ihr ihn ja hinverkauft damals.
Ja, es war, ich kann jetzt nicht viel mehr sprechen, aber ich denke, er hat sich auch was anderes vorgestellt. Das war halt dann noch ein Transfer, der im FCA viel Geld in die Kassen gespült hat. Er wollte unbedingt weg und dann ist es halt Hoffenheim geworden, wo er aber auch nicht richtig glücklich geworden ist, weil er sich dann auch natürlich auch schwer verletzt hat. Sie hat das Kreuzband gerissen. Ist aber mit beiden Trainern, die am Werke waren, Materazzo und Ilzer, anscheinend nicht so zurechtgekommen. Die letzten 4 Spiele war er dann gar nicht mehr im Kader. Vielleicht will er sich in Augsburg wieder resetteln, wieder Fuß fassen, wieder Bundesliga spielen, viel spielen. Mein Problem ist, was passiert, wenn es jetzt klappt. Ja, er soll ausgeliehen werden. Jetzt sagen wir einfach hypothetisch, der schießt jetzt in jedem Spiel im Tor. Dann wird der FCA die Kaufoption ziehen. Doch was ist dann? Ist dann der Malgin Berisha so weiter, dass er sagt, okay, mein Fundament ist der FCA, oder geht es dann wieder los und andere Vereine werden wieder aufmerksam, attraktiv. Also ich stehe dem Transfer ziemlich skeptisch gegenüber. Weil man eben auch in den letzten Spielen auch gesehen hat, es funktioniert auch so, ja.
Ja, das hat man auf jeden Fall rausgehört, dass du da eher skeptisch bist, was so vielleicht nicht die sportliche Perspektive, sondern eher so die charakterliche oder ja Entwicklungsperspektive angeht.
Also er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, ja. Aber du hast mit Samuel Send und Philipp Tietz hast du 2 Stürmer, die ihren Platz nicht von sich aus räumen. Und was passiert, wenn Malgin Berisha jetzt doch auf die Bank muss, ja? Nimmt er das klaglos hin? Was passiert in der Hygiene in der Mannschaft? Ich sehe da sehr viele Risiken und weiß nicht, ob es das jetzt in dem Moment wert ist. Aber gut, die Verantwortlichen, du hast einen erfahrenen Trainer mit Jes Torup, du hast einen Sportdirektor mit Jurendic, und wenn sie ihn holen, dann werden sie ihn vielleicht hoffentlich in den Griff bekommen, ja. Und wenn es sportlich läuft, vielleicht sind meine Bedenken alle dann umsonst. Ich lasse mich da gern widerlegen, ja.
Lässt sich gern vom Gegenteil überzeugen.
Richtig, ja.
Gut, das sind jetzt gerade quasi noch ungelegte Eier. Noch Stand heute, ja. 28.01. ist das noch nicht fix, aber es sieht ja alles danach aus. Und dann ja, werden wir sehen, wie sich das für ihn persönlich und auch im Zusammenhang mit dem FCA selbst dann entwickelt. Dann wäre jetzt noch allgemein die Frage, hättest du dir denn gewünscht, dass man noch mehr aktiv wird auf dem Transfermarkt, oder findest du eigentlich, der Kader, der jetzt da ist, der kriegt das schon hin?
Also was ich vielleicht mir noch gewünscht hätte, und es ist ja noch ein bisschen Zeit, das wäre so ein offensiver Mittelfeldspieler, ja, so ein Kopf der Mannschaft. Aber ansonsten finde ich, ist der Kader okay, ja. Wie du vorhin ja schon gesagt hast, es war ein großer Umbruch im Sommer, und die Spieler, es sind viele Spieler gekommen, die Bundesliga noch nicht kannten, die talentiert sind, ja, ein Chrislin Matsima in der Innenverteidigung, U21-Kapitän der französischen Nationalmannschaft, hat ein bisschen gedauert, und man sieht jetzt, was er kann, ein Claude Maurice, aber es hat einfach gedauert, bis sie die zusammenfinden, und ich denke, die Mannschaft hat noch mehr, kann noch mehr, als sie jetzt gezeigt hat, und ich glaube, der Kader ist okay so.
Ja, und dann ist ja etwas mehr als eine Halbserie gespielt. Da kann man so einen Kader, der es im Sommer zusammengefunden hat, ja auch sicher auch noch die Zeit geben, sich da weiter zusammenzufinden.
Ja. Aber man sieht schon in der Bundesliga, ja, du hast viel Zeit nicht.
Das stimmt.
Du siehst ja. An St. Pauli, Aufsteiger, jetzt 20 Punkte, ja, von hinten die Rücken nach, und wenn du mal eine Serie drin hast, wo du nicht punktest, du bist sofort im Abstiegskampf, ja, vermittelt oder stehst an der Kante, und ich glaube, das ist Gift für eine Mannschaft, die sie erst finden muss, und ich bin, muss ich sagen, jetzt heilfroh, dass der FCA jetzt mal die Serie mit den 3 Siegen hintereinander da hingelegt hat, um einfach ein bisschen Luft zu kriegen, durchzuatmen, weil es kommt wieder eine englische Woche mit 3 Auswärtsspielen, und also für den FCA jedes Wochenende, jedes Spiel müssen die 100% geben, weil sonst reicht's nicht. Das hört sich jetzt vielleicht nach Phrasen an, aber es ist wirklich so.
Ja gut, das hat aber auch unser Trainer schon häufiger gesagt und auch unser Ex-Trainer Fabian Hürzler, dass du einfach als Team mit ja durchaus auch weiter begrenzten Mitteln, wobei natürlich die Mittel des FCA durchaus um einiges besser sind als die des FC St. Pauli, aber beiden Teams müssen, glaube ich, wirklich alles in die Waagschale werfen. Jetzt hast du das Stichwort Abstiegskampf schon in den Mund genommen. Ist das denn nach wie vor deiner Meinung nach ein Thema beim FCA oder kann man sogar fast schon Richtung europäische Plätze schielen?
Also ich glaube, zu den europäischen Plätzen fehlt dem FCA noch einiges. Ja, man steht jetzt im gesicherten oder hat jetzt den Anschluss an das Mittelfeld geschafft. Abstiegskampf ist, sagen wir, zurzeit, Stand heute, kein Thema mehr und mit den Leistungen nicht. Und wenn sie jetzt in St. Pauli nachlegen, dann glaube ich, dann kann man das Thema schon fast zu ad acta leben. Aber europäische Plätze, also es wird sich beim FCA keiner sträuben, das mitzunehmen. Und ich glaube, intern ist das schon Thema. Aber die Augsburger sind bodenständig genug, auch die Fans, dass es wird sich keiner sträuben, man wird sich freuen, aber das ist jetzt kein Ziel, das ausgegeben ist, dass man das jetzt erreichen muss.
Ding Dong, Werbung. Auch in dieser Saison unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg das VDS-NDS-Team des Melanton bei ihrem Podcast. Ihr kennt das Sortiment von Kehrwieder noch nicht? Dann gönnt euch doch den Entdecke-Genieße-Kehrwieder-6er. Darin steckt echte Hamburger Vielfalt. Ihr könnt euch einmal durch das Standardportfolio durchprobieren und zum krönenden Abschluss noch eine saisonale Spezialität genießen. Wenn ihr neugierig geworden seid, geht doch einfach mal auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Also ich bin froh, wenn die Saison wirklich ohne große Abstiegsnöte, wenn sie da ins Ziel einlaufen, ohne eine Negativserie wie letztes Jahr mit 5 Niederlagen in Folge, das wird mir persönlich reichen. Und dann vielleicht noch am Dienstag im Pokal Überraschung in Stuttgart schaffen.
Okay, dass Stuttgart nicht unschlagbar ist, haben sie ja am vergangenen Wochenende gezeigt. Und vielleicht käme ja dann Europa auch ein bisschen zu früh für diesen ja neu oder frisch zusammengestellten Kader mit vielen jungen Spielern. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass es einem das Schicksal so ein bisschen ereilt wie Heidenheim, dass man da durch die Mehrfachbelastung dann eher nach unten schielen muss, als man das vielleicht möchte. Von daher wäre so ein gesicherter Mittelfeldplatz vielleicht noch ein paar Etagen höher als Platz 12, aber wäre ja sicherlich in deinem besten Sinne sozusagen.
Ich habe die Ehre schon mal gehabt, im FCA international unterwegs zu sein, ja, in Bilbao, Liverpool war natürlich der Höhepunkt, aber da war die Mannschaft natürlich schon gefestigter und man hat dann in der Saison darauf gesehen, dass man dann schon auch Probleme hat und Heidenheim sieht man jetzt, es international kommt nie zur falschen Zeit, ja, also man muss das mitnehmen, wenn das gelingt, weil das für die Fans, für die Stadt, für alle ein Riesenerlebnis ist, ja, und auch Herausforderung, aber ich wäre jetzt nicht todtraurig, wenn es nicht gelingen würde.
Ja, das ist nochmal eine gute Einordnung, wobei ich dann sagen muss, dass du dann zwei verschiedene Perspektiven, ne? Du hast die Vereinsperspektive, die natürlich dann trotzdem gucken müssen, dass der FCA Bundesligist bleibt und die Fanperspektive natürlich, also ich würde auch gerne mal mit St. Pauli international fahren, aber ja, das ist alles Zukunftsmusik bei uns noch mehr als bei euch, würde ich sagen. Dann kommen wir schon quasi Richtung Samstag. Du wirst auch am Millerntor zugegen sein. Erzähl doch erstmal, ja, wie hast du denn deinen Auswärtsaufenthalt so geplant?
Also ich freue mich wahnsinnig. Ich war ja schon mal am Millerntor. Das war im April 2010. Da hat der FCA leider 3-0 verloren. Ich glaube mal, ich habe mal nachgeschaut, Mario Eppers hat da 2 Tore geschossen. Es gibt ja Verbindungen vom FCA, von Augsburg zu St. Pauli. Felix Lutz ist mal von St. Pauli zum FCA gewechselt. Dann Jos Luhukay war ja schon Trainer, Aufstiegstrainer beim FCA. Und Andreas Rettig war ja auch schon Manager beim FCA. Und ja, ich war am Samstag in der Früh um 4 in den Zug steigen. Das ist der einzige Zug von Augsburg, der ohne Umsteigen direkt nach Hamburg fährt, mit einem großen Umweg. Aber das war mir sicherer bei der Bahn, als wie irgendwo noch umzusteigen, da den Anzug zu verpassen. Werde dann, mein Hotel ist am Bahnhof, dann ins Stadion arbeiten, Sonntag früh wieder zurück mit dem Zug. Und dann mal schauen, was rauskommt. Ja, ich bin ja teilweise neutral.
Soweit man das sein kann, wenn dem den journalistischen Herz noch ein Fanherz in einem schlägt.
Ein bisschen schon, ja.
Aber was würdest du denn sagen, was sehen wir da für eine Partie? Wir haben schon rausgearbeitet, dem FCA fällt es schwer, das Spiel zu machen, ja. Und hat das letzte Heimspiel des FC St. Pauli gegen Union gezeigt, dass es ganz klug war, die Unioner erstmal machen zu lassen und zu schauen, was haben sie denn so vor? Und dann quasi Chancen zu suchen, und dann mit einer 1-0-Führung gestaltete sich das alles natürlich etwas leichter. Was sehen wir am Samstag für ein Spiel?
Also ich glaube, es wird ein sehr intensives und kämpferisches Spiel, weil ich bin gespannt, wie der FCA das Spiel angeht. Ich glaube, aus den Erfahrungen jetzt, wie sie bei Union Berlin und bei Werder Bremen gespielt haben, dass sie sich nicht hinten reinstellen werden. Ich glaube, dass sie schon hochpressen werden und versuchen, St. Pauli einfach unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. St. Pauli wird auch alles in die Waagschale werfen, ja, mit Kampf, Zweikämpfe suchen, und ich glaube, es wird ein hochemotionales, kämpferisches Spiel, und ich freue mich wirklich drauf.
Ja, und dazu natürlich auch noch Samstag 15:30, ne, so wie man sich das wünscht, so wie, richtig, ja, wie es sein sollte. Hoffentlich spielt das Wetter auch einigermaßen mit, dass man da nicht...
Ich habe noch gar nicht geschaut, wie sind die Vorhersagen?
Ich auch nicht, ehrlicherweise, aber das ist ja heute Dienstag. Ja, wer weiß, ob da der Wetterbericht bis Samstag sich nicht noch dreimal ändert.
Ich hoffe, es ist kein Cheat-Wetter, sagt man doch, glaube ich, so, oder?
Ja, oder Hamburger Wetter kannst du auch sagen, okay. Ja. Genau, dann hast du schon gesagt, umkämpft, aber ja, wenn ich dir jetzt einen Tipp abbringen darf, was würdest du sagen, wie geht's aus?
Also, ich wäre mit einem 2:2 zufrieden. Und ich muss ja sagen, verfolge St. Pauli schon ein bisschen, und was da unter Alexander Blessin jetzt auch die letzten Wochen auch passiert ist. Also Hut ab. Ich hätte nicht gedacht, dass St. Pauli jetzt so mit 20 Punkten da beim Schadar steht. Wie ist die Situation bei euch? Wie siehst du das, die Entwicklung? Würde mich jetzt auch mal interessieren.
Also es ist natürlich wunderschön zu sehen, dass jetzt langsam man das auf Früchte trägt, wie gut man spielt. Ne? Also ich glaube, ihr seid eins von zwei Teams überhaupt. Als Mainz bei uns zu Gast war, haben sie uns auch 3 Buden eingeschenkt, und das habt ihr am dritten Spieltag ja auch gemacht. Danach gab es aber nie mehr als 2 Gegentreffer, und wir stellen ja nach dem FC Bayern, glaube ich, die beste Defensive der Liga. Von daher kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ihr da 2 Tore schießt. Aber das wird man sehen. Nein, und wir kommen ja quasi auch aus so einem kleinen Momentum. Jetzt das erste Mal 2 Spiele in Folge gewonnen, was natürlich uns dann da auch hin katapultiert hat. Ich hatte dir ja im Vorfeld, als wir ausgemacht haben zu sprechen, so einen kleinen Leitfaden geschickt. Da war es noch gar nicht klar, ob wir euch als 12., 13. oder 14., als 13., 14. oder 15., so rum ist es richtig, empfangen würden. Von daher ist natürlich eine geile Ausgangsposition. Ich schien natürlich auch immer so ein bisschen drauf, was die Konkurrenz für ein Programm hat, und wenn man dann sieht, dass die auch nicht gerade gegen einfache Gegner am Wochenende ran müssen, dann wäre es nicht so dramatisch, wenn ihr wieder, so wie ich es auch aus dem Hinspiel erinnere, dass ihr einfach die Chancen, die ihr bekommt, halt auch genutzt habt mit der wahnsinnigen Effizienz. Ja, muss man dann mal abwarten, aber wie gesagt, im Moment fühlt es sich sehr, sehr gut an, dass man sich auch mal für die Leistungen belohnt. Man hat, wie gesagt, davor auch bei knappen Niederlagen immer gut mitgehalten. Von daher würde ich sagen, da es ein Heimspiel ist und wir jetzt am vergangenen Wochenende auch mal zeigen konnten, dass wir es auch zu Hause gewinnen, gehe ich mit einem 2:1.
Okay.
Könntest du damit auch leben?
Ich müsste damit leben, ja. Also sag mal, was bei euch halt auffallend ist, das ist das Torverhältnis. Ja. Ich glaube 17:21, wie du gerade gesagt hast, der FCA würde sich die Finger danach lecken, so Gegentorverhältnis zu haben, aber es scheint vorne, da ist es ein bisschen... Das ist ein bisschen mager. Und vielleicht ist das auch die Chance des FCA, ja, wenn man sagt, man geht auf St. Pauli in Führung, dann muss St. Pauli das Spiel machen. Und sagen wir, die Dreierkette mit Hoveleo, Matsima, und ich gehe jetzt einmal aus, dass der C-Sieger spielen wird, obwohl der FCA in letzter Zeit sehr auf seine Eigengewächse gesetzt hat, mit Noaki Banks, einem 18-jährigen Innenverteidiger, der gegen Heidenheim mit 18 das erste Mal von Anfang an gespielt war. Dafür war der Kevin Slotterbeck auf der Bank gesessen. Die Defensive vom FCA ist gut, aber sie ist nicht unüberwindbar.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass vielleicht das Team, was den Führungstreffer schießt oder das 1-0 schießt, dann auch das Spiel auf seine Seite zieht und am Ende auch vielleicht gewinnen kann, weil zur Wahrheit gehört auch, wenn der FC St. Pauli in Führung ging, hat er das Spiel auch gewonnen. Wenn er nicht in Führung ging, hat man es meistens verloren. von daher wäre das sicherlich so ein Punkt, auf den man am Samstag schauen könnte. Wer das erste Tor schießt, der gewinnt das Ganze auch. Und ansonsten wird es ein Abnutzungskampf vielleicht, viel Defensivarbeit auf beiden Seiten. Ich glaube, ein Augenschmaus wird es nicht, aber wir werden es sehen. Hast du noch was zum Sportlichen oder zur Partie am Samstag? Sonst könnten wir noch auf eine Premiere schauen, die am Samstag stattfinden wird.
Kann man gerne schauen, ne? Ich bin gespannt, was ist die Premiere?
Es wird, also das Millerntor wird eins von 9 Stadien, in denen eine Testphase anlaufen wird. Zur Durchsagen von Schiedsrichtern. Das wurde ja irgendwann bei der Frauen-WM oder EM, bin ich nicht ganz sicher, schon mal getestet, dass eben die Schiedsrichter Entscheidungen oder auch das Zustandekommen von Entscheidungen oder die Situationen, die überhaupt betrachtet werden, im Stadion kommunizieren. Also als sehr viel bessere Ergänzung, finde ich, zu diesem Monitor, wo man immer nur sieht, was ist fraglich und wie ist die Entscheidung ausgefallen. Und alles andere ist ja zumindest, wenn man im Stadion steht, immer so ein bisschen wenig bis gar nicht ersichtlich. Ja, wie würdest du diese Neuerung einordnen?
Ich denke, es ist ein Versuch wert, weil alles, was für den Zuschauer den ganzen Prozedere alles nachvollziehbar macht, finde ich gut. Ja, so wie du gesagt hast, als Zuschauer, wenn ich nicht den Bildschirm vor mir habe und dann einfach warten muss und dann kommt einfach eine Entscheidung und wenn das der Schiedsrichter erklärt, finde ich gut. Es wird wieder ein bisschen mehr Zeit kosten. Es gibt ja Sportdaten, im Eishockey wird es ja schon fabriziert, im American Football werden die Entscheidungen auch kommentiert. Also wenn das zügig passiert, wenn die Erklärungen nachvollziehbar sind, wenn man es im Stadion auch hört, finde ich, wäre das eine gute Sache und man soll es einfach ausprobieren und einfach mal schauen, wie es in Realität, in der hektischen, lauten Atmosphäre, ob man überhaupt was versteht, ob das was bringt. Aber wenn man es nicht ausprobiert, kann man es auch nicht sagen. Und er wird nicht mehr verschwinden, ist jetzt meine Prognose. Mhm. Und je transparenter man das macht, mit was auch immer, ist es für den Zuschauer gut und je mehr man versteht, warum die Entscheidungen gefällt werden, denke ich, vielleicht auch für die Schiedsrichter gut, das Verständnis da dann zu finden, warum so eine Entscheidung ist. Man muss anschauen, wie es funktioniert. Ja, wenn die Schiedsrichter dann eigentlich gnadenlos niedergepfiffen wird und niemand hört irgendwas, muss man es vielleicht wieder einstellen, aber das muss man jetzt mal abwarten.
Okay, da sind vielleicht auch die ZuschauerInnen ein bisschen gefordert, dem noch eine Chance zu geben und das nicht niederzupfeifen oder niederzurufen, wie es ja sonst bei Entscheidungen, die sehr lange dauern, manchmal der Fall ist. Ich erinnere mich auch, weil du sagtest, wenn es nicht zu lange dauert, ich meine, die Wartezeit hast du jetzt auch. Wir kommen wieder zur ersten FC Heidenheim. Da haben wir ja am 18. Spieltag gastiert und hatten auch da kurz vor Schluss die VAR-Entscheidung, ob Heidenheim noch einen Anschlusstreffer bekommt oder nicht. Das dauerte auch locker 4-5 Minuten, bis dann entschieden war, dass es abseits war. Also wenn diese Zeit, die ich da eh stehe und nicht weiß, was ist jetzt gerade Phase was wird entschieden, wenn die damit gefüllt wird, dass mir zumindest erklärt wird, warum ich warte oder worauf ich warte, dann ist das erstmal für mich ein positiver Aspekt, dem ich gerne eine Chance gebe.
Man muss mal abwarten, wie das so ausgefüllt wird, ja. Ob der Schiedsrichter wartet, bis die Entscheidung vom VAR gefallen ist und sie dann erklärt oder wird man sehen.
Genau, wir lassen uns überraschen, genauso wie das Spiel sich am Samstag gestalten wird. Robert, ich wäre mit meinen Themenfragen soweit durch, es sei denn, du hast noch was zu ergänzen, sonst wäre jetzt Platz für berühmte letzte Worte, bevor wir hier für heute Dienstagvormittag den Deckel drauf machen.
Du, fassen wir uns kurz. Ich freue mich auf Samstag.
Das ist sehr schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine gute Reise. Das ist ja auf jeden Fall, wenn man mit der Bahn anreist, immer so ein kleines Risiko. Hoffen wir, dass du da gut ankommst und auch am Sonntag dann irgendwann auch gut zurück. Und alles Weitere sehen wir dann und besprechen wir dann Anfang nächster Woche, wie es ausgegangen ist. Danke dir.
Ich bedanke mich für die Einladung und wir sehen uns vielleicht am Samstag.
Alles klar, danke dir, ciao.
Okay, ciao.